Ja, liebe Gemeinde, liebe Esslinger, schön, dass ihr da seid. Dritter Advent. Wir haben schon so einige Weihnachtslieder gesungen und ich möchte uns heute zu Anfang mit einem Weihnachtslied konfrontieren, das mir in den Sinn kam, wenn es um das heutige Thema geht. Und die Verknüpfung scheint euch vielleicht erstmal nicht so zu kommen wie mir. Es geht um das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, in dem Lied heißt es Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe in lockigem Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Ich möchte euch dieses Lied nicht madig machen. Aber wenn ich dieses Lied durch die Brille meiner Predigt lese, haben sich mir ein paar Fragen gestellt. Holder Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Und ich habe mich gefragt, warum wollen wir eigentlich, dass Jesus schläft? Ja, wir stehen da vor der Krippe, wir kommen irgendwie zum Advent und stellen uns vor die Krippe zu dem Knaben mit goldenem, lockigem Haar und alles ist irgendwie gut. Und wir sagen diesem Kind, schlaf in himmlischer Ruhe. Warum wollen wir eigentlich, dass Jesus schläft? Dachte ich mir, was ein langweiliges Lied, also Friede allen Menschen in allen Ehren. Das möchte ich nicht schmälern. Ja, dieses Lied hat ja auch was Besinnliches und was Friedliches und Friedfertiges, aber durch die Brille meiner heutigen Predigt sage ich, Mann, bisschen langweilig, bisschen schnarchig. Sorry, wenn ich jemanden jetzt auf die Füße getreten bin, so ging es mir, das waren meine Emotionen. Und wir können das auch gern am 24. singen und am 25. auch. Aber diese Zeile wird mich verfolgen. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Warum singe ich also Jesus zu, wenn ich an der Krippe stehe? Er solle schlafen. Warum sage ich das? Ja, vielleicht kann ich sagen, ja, damit sich dieser kleine Knabe ganz prächtig entwickelt. Ja, und da habe ich keinen Zweifel, dass das geschehen ist. Ne, das wird passieren. Oder vielleicht singe ich Jesus auch zu, er solle schlafen, damit dieser kleine Junge, holder Knabe in lockigem Haar, sein Leben lang auch genauso hold und so lockig bleibt, wie er da jetzt liegt. Und dass alles so bleibt, wie es ist. Und dass ich sage, ach, wie friedlich und wie friedfertig ist die Situation da im Stall eigentlich. Am besten schläft Jesus so weiter. Dann bleibt ja alles friedlich, alles friedfertig. Aber die Geschichte entwickelt sich ja anders. Die Geschichte von Jesus. Ja? Jesus entwickelt sich, er wächst auf und er lebt mit den Augen offen. Er schläft nicht, genauso wie sein Vater Gott nicht schläft. Und er wacht auf. Und er wächst auf und lebt sein Leben mit wachen Sinnen, ja, mit wachen Augen, mit wachen Ohren, mit einer wachen Nase, mit Sinn dafür, was ihn eigentlich umgibt in dieser Welt. Und wenn Jesus wach ist, das zeigt seine Geschichte, das zeigen die Evangelium, wenn Jesus wach ist, dann passiert etwas. Und vielleicht haben wir manchmal Angst davor, wenn Jesus wach ist, weil dann was passiert. Weil Jesus dann Dinge sieht, die sonst keiner sieht. Und er erlebt Dinge, die sonst keiner erlebt. Das heißt, wenn wir mit diesem Sohn Gottes unterwegs sind, auch durch seinen Heiligen Geist, dann werden uns auch Dinge gezeigt, wenn wir wach sind, die sonst keiner erlebt. Dinge, die uns fremd sind. Dann lernen wir Personen kennen, die uns fremd sind und deuten die Situation in Person auch anders, als wir das jemals zuvor getan haben. Vielleicht ist uns dieser aktive Jesus fremd geworden und deswegen habe ich mich so an dem Lied gestoßen. Ja, es ist so dieses Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf weiter, oh, und dann geht's mir schon gut. Hauptsache mir geht's gut. Wir haben den Jesus gerne schlafend in seiner Krippe liegen. Aber die Geschichte ist weitergegangen. Und jetzt ein Überschlag zu unserem heutigen Predigttext aus Matthäus 25. Möchte uns den lesen? Oh, nehmt euch eine Bibel von dort. Oder versucht es an der Leinwand mitzuverfolgen. Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle mit ihm, alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ja, vielleicht haben wir manchmal nur Angst davor, dass Jesus auch wirklich wach ist. Und vielleicht haben wir nicht nur Angst davor, sondern wenn Jesus uns ein Leben vorlebt, das wach ist und das den anderen sieht in seiner Bedürftigkeit, dann ruft uns das irgendwie auch auf den Plan. Und da wissen wir ziemlich viel drüber. Als gute Christen, als Gemeinde wissen wir da viel und dann bin ich gefordert. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns doch so häufig ein Leben mit Jesus. Aber wann leben wir das denn dann? Da ist mir Jesus manchmal fremd geworden. Auch wenn er diese Sätze sagt, Jesus ist der Fremde, er schläft in himmlischer Ruhe, aber er ist erwachsen geworden. Und ich wünsche uns, dass wir gemeinsam mit Jesus erwachsen werden und nicht dabei der Krippe stehen bleiben, sondern gemeinsam mit ihm sein Leben nachvollziehen, erwachsen werden. Dieser uns vorliegende Text aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist Teil der letzten Worte Jesu an seine Jünger. Und wenn wir uns an die ersten Worte, mit die ersten Worte Jesu im Matthäus-Evangelium an seine Jünger, wenn wir uns die angucken in Kapitel 5, wenn wir uns daran erinnern, sehen wir, dass das Leben Jesu von diesen Worten gerahmt wird. Und diese Worte von Jesus haben immer mit einer Fürsorge und einer Liebe und einer Zuwendung zu Menschen zu tun. Ja? Matthäus 5, die Predigt auf dem Berg. Da geht es um den anderen, da geht es um die geistlich Armen, um die, die Leid tragen, da geht es um die Sanftmütigen, da geht es um die Hungernden und die Dürstenden nach Gerechtigkeit, da geht es um die Barmherzigen, da geht es um die, die reinen Herzens sind und um die, die verfolgt werden. Matthäus 5, Matthäus 25, ein spannender Zusammenhang. Diese Worte, Jesu rahmen sein Tun auf dieser Erde. Sie bestimmen sein eigenes Handeln irgendwie und seine Hingabe an die Menschen. Seine Hingabe an die Menschen, die ihm selbst vielleicht auch manchmal fremd geworden sind. Aber jetzt mal zu dir. Wer ist eigentlich fremd für dich? Was kommt dir in den Sinn, wenn du dieses Wort hörst? Fremd. Wer ist eigentlich der Fremde? Ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Grade von Fremdheit. Und Fremdheit beginnt nicht erst irgendwie im Ausland, sondern Fremdheit beginnt zu Hause. Ja? Bei meiner Frau, Entschuldigung, Naomi. Ja? Wo ich merke, oh Schatz, ich verstehe das gerade nicht. Da bist du mir fremd. Erklärst du mir das bitte? Also der Fremde ist nicht immer der Ausländer, wobei du bist ja Ausländerin. Ah ja, schlechtes Beispiel. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht der Ausländer, nicht per se der Flüchtling, der zu uns kommt und wir müssen uns ja um alle kümmern, sondern fremd kann mir jemand sein, dessen Schicksal, dessen Lebensweg, dessen Lebenswandel einfach ein anderer ist. Der andere. ist mir fremd. Und da gibt es verschiedene Fremdheits- und Bekanntheitsgrade. Und in diesem Text in Matthäus 25 werden Nöte aufgezählt. Hunger, Durst, Fremdheit, Nacktheit, Krankheit, Gefängnis. Fremdheit steht da so mittendrin. Fremdheit ist eine von den Nöten, die von Jesus hier aufgezählt wird. Aber denkt, was ihr wollt, ich denke, die anderen Nöte sind auch Nöte der Fremdheit, weil sie anscheinend anders sind als das, was ich gerade erlebe. Ja, also, oder als das, was ich gerade empfinde. Jemand hat Hunger, habe ich den auch? Nein, das ist mir fremd. Jemand hat Durst, habe ich Durst? Nein, das ist mir fremd. Jemand ist fremd, fühle ich mich auch fremd? Nein, das ist mir fremd. Jemand ist nackt, bin ich auch nackt, das heißt ungekleidet? Nein, das ist mir fremd. Jemand ist krank, bin ich auch krank? Ja, das ist mir gar nicht so fremd. Jemand ist eingesperrt, bin ich auch eingesperrt? Aha, kommt drauf an, was für ein Gefängnis du meinst. Also wir merken, all die Nöte können uns fremd sein. Wir können uns damit identifizieren oder sie können uns fremd sein. So ist Fremdheit, wie alle anderen Nöte, können uns fremd sein, weil sie eine Distanz zwischen mir und dem anderen herstellen. Weil ich merke, da ist etwas zwischen uns und ich muss da eine Fremdheit überbrücken. Also Fremdheit spielt in allen Nöten eine Rolle. Und Jesus fordert uns auf und heraus, diese Fremdheit zu überwinden. Also der Fremde ist immer der andere, weil er von mir unterschieden ist. So ist manchmal eben auch meine Frau fremd oder der Kurt. Oder da gibt es verschiedene Grade, ne? Oder die Johanna oder Gisela. Jeder kann mir auf eine gewisse Art und Weise eben fremd sein, weil er der andere ist. Und vieles wird mir auch fremd bleiben. Aber im Fremden, als Situation und als Person, hat Jesus die Möglichkeit, mir zu begegnen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ja, ist ja auch so ein Thema unseres Bundes, evangelisch-freikirchlicher Gemeinden gewesen, so im letzten Jahr und in diesem Jahr, Christus im anderen begegnen. Ja, warum ist das so? Warum kann ich Jesus eigentlich im anderen begegnen? Wie kann Jesus sichtbar werden in einer anderen Person? Und dazu möchte ich uns drei elementare Verse aus der Bibel mal mitgeben, die sich mit dem anderen beschäftigen und doch ziemlich irgendwie deutlich sind. Der erste Vers steht in Sprüche 14,21. Da steht, es ist Sünde, einen anderen Menschen zu verachten. Und gesegnet ist, wer den Armen hilft. Also ein krasser Gegensatz, ne? Sünde und Segen. Es ist eine Schuld vor Gott, wenn ich einen anderen Menschen verachte. Segen soll mir geschenkt werden, wenn ich dem Armen, dem Fremden, dem anderen helfe. Dann Sprüche 31,8. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann. Schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Mal als Erklärung. Und dann für mich so der wichtigste Vers von den dreien ist Jesaja 58, Vers 7. Da steht, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und Heimatlose gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Also lasst euch diesen letzten Satz von diesem Vers mal so auf der Zunge zergehen. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Für mich kann das bedeuten, dass ich den anderen nicht verleugne in seiner Menschlichkeit, weil Gott ihn auch sieht. Aber das kann für mich auch bedeuten, dass ich mich selbst nicht verleugne, weil ich dazu geschaffen bin, auf den anderen zuzugehen von Gott. Also zwei Ebenen. Das bleibt mir irgendwie stecken. Und Jesus sagt in unserem Text, im letzten Vers, da redet er von Brüdern und Schwestern. Ja, mein eigenes Fleisch und Blut von Brüdern und Schwestern. die wir sind. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht, indem ihr ihnen die Hilfe, die ihr ihnen geben könnt, versagt. Oder auch eure eigene Identität als geschaffenes Kind Gottes nicht nachkommt, indem ihr ihnen diese Hilfe versagt. Beim Verständnis dieses Satzes hilft mir auch ein Abschnitt aus dem slawischen Henoch-Buch. Ein apokryphes Buch, geschrieben im ersten Jahrhundert nach Christus aus der rabbinisch-pharisäischen Tradition. Lass uns da mal kurz reingucken. Da gibt es ja Parallelen auch von den Worten her, die uns im Kanon der Bibel so begegnen, wenn wir das lesen. Selig ist, wer gerecht richtet und Waisen und Witwen überhaupt jedem Unterdrückten hilft, wer Nackte bekleidet und Hungrigen Brot gibt. So, der Herr schuf mit eigenen Händen einen Menschen und machte ihn seinem eigenen Antlitz ähnlich. Wer des Menschen Antlitz verachtet, verachtet das Antlitz des Herrn. Und des Herrn Zorn und großes Gericht dem, der einen Menschen ins Gesicht spuckt. Selig ist, wer sein Herz auf einen solchen Menschen richtet, sodass er dem Gerichteten hilft und den Zerbrochenen aufnimmt. Ich denke da unweigerlich an irgendeinen Fußballer. Des Herrn Zorn und großes Gericht dem, der einen Menschen ins Gesicht spuckt. Was für eine Erniedrigung ist es eigentlich, jemanden ins Gesicht, ins Antlitz zu spucken? Ja? Weil er das Antlitz des Herrn widerspiegelt, so die Rabbiner, so die rabbinische Tradition. Wer das Antlitz eines Menschen verleugnet, der verleugnet auch das Antlitz Gottes, so die Rabbiner. Was ihr einem anderen getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Also hinter dem notleidenden Menschen steht Jesus. Nicht ist der andere Jesus, sondern in der Not des anderen, auch in der Fremdheit des anderen begegnet mir Jesus. Und ich darf ihm wie Jesus sein. Wach, ne? Wach für ihn, so wie Jesus das war. Und Jesus legt mir jemanden vor die Füße und begegnet mir in seiner Situation. Und wahrscheinlich hat Jesus vorher schon drauf gewartet. Also Jesus im Fremden zu begegnen, bedeutet, geistliche Ohren zu haben auf zwei Ebenen. Mich zu fragen, was ist denn die Not des anderen? Wo braucht er wirklich tatkräftige Hilfe? Wie kann ich ihm also wie Jesus dienen? Aber auch auf der Ebene, was ist eigentlich das Potenzial, was Gott gerade in diese Situation gibt? Denn es ist ja eine Situation voller Möglichkeiten. Was ist das Potenzial des anderen? Wie begegnet mir Jesus durch die Person, die da vor mir steht oder sitzt oder zu mir kommt? Denn der Fremde ist ja nicht immer der Notleidende. Der andere ist ja nicht immer der Notleidende. Sondern in unserer Konfrontation, in der Überbrückung unserer Fremdheit, erlebe ich mich doch selbst auch oft als der Notleidende, der was von Gott erwartet. Ja? Er hat auch Potenzial. Also es ist eine Begegnung, es soll eine Begegnung auf Augenhöhe sein. Also wenn mir ein anderer, ein Fremder begegnet, birgt das auch immer die Möglichkeit in sich, dass Jesus mir begegnet, weil Jesus hinter diesem Menschen steht. Und vielleicht, wenn ich in der nächsten Woche Menschen begegne, dann gucke ich ihm nicht so ganz in die Augen, sondern gucke Jesus hinter ihm in die Augen. Ja, wird ihn die Person ein bisschen irritieren, aber eine Anknüpfung für ein Gespräch. Was siehst du? Jesus. Oh, okay. Spontane Idee, aber vielleicht ein Anknüpfungspunkt für uns im Anderen, hinter dem Anderen, Jesus zu entdecken. Die Frage auch, wie verändert das dann unser Leben, wenn wir den Anderen so sehen? Wenn wir lernen, den Anderen so zu sehen. Und jetzt stehen wir im Advent und warten symbolisch auf die erste Ankunft von Jesus auf dieser Welt, jedes Jahr neu. Das bedeutet aber nicht, nur nach dem vierten Glühwein zu schlafen, wie in himmlischer Ruhe, sondern wach mit Gottes Geist unterwegs zu sein und damit zu rechnen, dass er wirksam ist, wenn ich unterwegs bin. Denn wenn Jesus erwacht, dann sind wir auch wach, damit wir ihm begegnen können, damit er uns begegnen kann. Gott hat uns Augen gegeben, Gott hat uns Ohren gegeben, eine Nase, einen Mund, so viele Sinne, mit denen wir dem anderen begegnen können. Und Jesus entdecke ich nur im anderen, wenn ich wach unterwegs bin. Denn mir geht es häufig so, dass Ich spreche ungern vom Kampf, aber da ist es wirklich so, dass ich so merke, ja, da kämpft meine geistliche Natur gegen meinen menschlichen Willen an. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin so fixiert auf das, was ich zu tun habe und vergesse, wo Gott eigentlich mit mir unterwegs ist. Und da, wo ich frei bin für das Wirken Gottes, wo ich mir bewusst bin, dass er ja hier ist, dass er ja da ist, da macht mich das frei für den anderen. Das heißt, der ganze Druck, der sich vielleicht auch in euch aufgebaut hat durch diesen Text, jetzt müssen wir aber jetzt Diakonie und welches Projekt haben wir denn jetzt noch, ne? Dieser ganze Druck kommt zum Frieden. Er schläft nicht in himmlischer Ruhe, sondern er erwacht in dem Wissen, dass Gott doch dabei ist, wenn ich unterwegs bin. Gott hat ja verheißen, dass er mit uns ist. Ich habe das letzte Woche im Lobpreis schon erzählt. Ich war am Samstag in der Disco. Seit Ewigkeiten mal wieder. Ein Freund von mir hat 30. Geburtstag gefeiert. Und wir saßen vorher zusammen, haben was gegessen und haben uns so ein bisschen kennengelernt. Ja? Und dann kommt natürlich raus, wer oder was bist du? Ich habe gesagt, so und so. Und was machst du so? Ja, ich bin Geistlicher, habe ich gesagt. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, Gespräch war dann ziemlich schnell vorbei. Und sind dann tanzen gegangen. Und um 3 Uhr morgens, in einer üblen Lautstärke, kommt Toni, hieß er, ich kannte ihn ja nicht, auf mich zu, brachte eine junge Dame mit und sagte, ach, ich will dir noch wen vorstellen, das ist die so und so, ich weiß es nicht mehr. Wir haben übrigens auch pastoralen Beistand hier. Und dann kamen wir ins Gespräch. Es waren nicht viele Sätze, weil es von der Lautstärke her nicht so gut ging. Und ich habe euch das letzte Woche gesagt, er hat mir von einer Begegnung mit einem Pfarrer erzählt, dem er eine Frage gestellt hat, die er mir auch stellen wollte. Der sagte, die Frage, die mich beschäftigt ist, kann Gott einen Stein heben, den er selbst erschaffen hat? Also ist Gott, also die Frage auch der Allmacht. Ne? Und ich habe gesagt, guck mal, ich habe geschrien, guck mal, er hat mir von seiner Geschichte erzählt, dass er religionslos erzogen worden ist. Und was sagst du so einem Menschen? Ja? Ich konnte ihm nicht alles über Jesus erklären, sondern habe ihm nur gesagt, guck mal, jetzt sitzen wir hier und du mit deinen Fragen, schau dir die ganzen Menschen hier an, gibt es einen Stein, den Gott nicht heben kann? Und ich habe in diesem Moment einfach darauf vertraut, dass Gott ihm etwas mitgibt, dass Gott ihm sagt, dass er ihn liebt, obwohl er ihn nicht zwingen kann, ihn zu lieben. Und auf einmal habe ich mich als fremd erlebt. Also, wisst ihr, da kam jemand auf mich zu, der hat mich als fremdartig erlebt durch das, was ich mache, was ich tue. Und er hat die Fremde überbrückt, nicht ich. Und das habe ich gecheckt in der Situation. Und wir waren offen füreinander. Ja? Und ich habe Jesus erlebt, wie er sich zu uns stellt in dieser großen Menschenmasse und wie er hinter ihm steht und sich zu mir stellt. Jesus zeigt sich hinter ihm und eigentlich wird seine Frage auch zu meiner und die Fremdheit ist überbrückt. Jesus sagt, was ihr einem von ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Und das passt zu Weihnachten. Krass, wie Jesus sich so sehr mit einem jeden von uns identifiziert, dass er die Nöte des Menschen am eigenen Körper erlebt. Durch sein eigenes Leben nachempfindet. Ist Jesus unter Menschen, dann ist er wach. Ja, es gibt die Auszeiten, die Jesus sich nimmt, wo er schläft in himmlischer Ruhe. Aber wenn Jesus unter Menschen ist, dann ist er wach. Dann hat er offene Sinne für die Menschen. Er kann sich abgrenzen, aber er hat offene Sinne für die Menschen. Er ist hellwach, er ist da. Und diejenigen, die wach mit Jesus leben, erleben, dass sie die Situation, in denen sie Fremden begegnen, gar nicht selbst kreieren. Die kreieren wir nicht selbst. Das brauchen wir auch gar nicht. Denn die fragen, hey, wann ist das eigentlich passiert? Wann haben wir dich eigentlich nackt gesehen? Wann ist das eigentlich passiert? Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir nachher fragen, hey, was ist da eigentlich passiert? Was hat Gott eigentlich getan? Wie konnte es so weit kommen, dass so etwas Gutes passiert ist? Dass wir erleben, dass wir die Begegnung mit den anderen als Begegnung mit Jesus erleben und merken, dass wir das alles gar nicht selbst bewerkstelligen müssen, sondern dass Gott uns diese Begegnung schenkt, wenn wir wach mit seinem Geist unterwegs sind. Wir müssen die nicht selbst herbeiführen. Sie sind da. Und wir können und dürfen das erkennen mit Gottes Geist. Amen.